Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Die Kämpfe im Nahen Osten gehen mit voller Wucht weiter. Raketen auf Israel, Raketen auf den Gazastreifen. Die humanitäre Situation für die Menschen in Gaza wird immer dramatischer. Und was wird aus den israelischen Geiseln? Der Krieg im Nahen Osten. Das besprechen wir nun mit unserem Nahostkorrespondenten Tim Aßmann in Tel Aviv. Wie ist jetzt der aktuelle Stand an diesem Morgen?
Ja, es werden aus der Nacht erneut heftige Kämpfe gemeldet, vor allem Luftangriffe auf Ziele im Süden des Gazastreifens, rund um die 230.000 Einwohnerstadt Khan Yunis. Die Lage der Menschen dort wird als zunehmend schwierig beschrieben. Die Berichte, die mir jetzt hier am Morgen vorliegen, sind zum Teil eben auch von Verzweiflung geprägt, weil die Leute nicht mehr richtig wissen, wohin. Es gibt weiter auch Kämpfe im Norden des Gazastreifens. Aus Gaza-Stadt zum Beispiel werden Häuserkämpfe gemeldet. Und im Süden, dem schon angesprochenen Khan Yunis, dort kämpft die israelische Armee jetzt eben auch am Boden. Das hat ja die Armeeführung gestern bekannt gegeben, gesagt, wir weiten unsere Bodenoffensive jetzt auf den gesamten Gazastreifen aus. Wir werden dort im Süden nicht weniger heftig und hart kämpfen und hart zuschlagen als im Norden, hat Israels Generalstabschef erklärt. Nun ist das aber genau die Region des Gazastreifens, der Süden, in die Jahrhunderttausende geflohen sind. Und sie geraten nun hier zunehmend eben ins Kreuzfeuer.
Wie begründet das die israelische Führung, dass jetzt eben auch heftig der Süden unter Beschuss gerät?
Um die militärischen Ziele, die Israel ja hier erklärtermaßen ausgegeben hat, nämlich dass die Hamas auszuschalten militärisch und das zu erreichen, muss sie im Süden am Boden vorgehen. Sie muss den Widerstand der Hamas im gesamten Gazastreifen brechen. Speziell im Süden werden eben auch Kommandozentralen vermutet. Auch Führungsfiguren der Bewegung werden in Khan Yunis zum Beispiel vermutet. Das heißt, aus israelischer militärischer Sicht ist es unausweichlich, dort eben jetzt auch zuzuschlagen und die Operation auszuweiten. Die israelische Armee versucht, die Zivilbevölkerung zu warnen. Der Gazastreifen wurde auf einer Karte in hunderte Zonen unterteilt und man sagt den Zivilisten dann jeweils so, in dieser Zone wird jetzt gekämpft, geht dort bitte weg. Das Problem hierbei ist natürlich, wie sollen die Leute diese aktualisierten Informationen jeweils erhalten in einem Gazastreifen, in dem Strom und Internet in weiten Teilen ausgefallen sind. Das heißt, hier sieht man sehr deutlich, wie Anspruch und Wirklichkeit beim Schutz der Zivilbevölkerung in einem so dicht besiedelten Gebiet, wenn da gekämpft wird, wie weit das auseinanderklafft.
Da möchte ich dem erstmal gerne nochmal nachfragen. Das heißt, Schutz der Zivilisten, das ist mehr Rhetorik als Realität.
Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall ein ernst gemeinter Versuch. Es gibt Maßnahmen, aber die Lage dort auf dem Gefechtsfeld, die schiere Ausgangslage, dass einfach Hunderttausende in den Gazastreifen geflüchtet sind, dass die Vereinten Nationen nochmal gesagt haben, von den 2,2 Millionen sind jetzt 1,8 Millionen Bewohner Binnenflüchtlinge und die sind eben dort unten im Süden. Diese schiere Ausgangslage macht das Ziel, die Zivilisten hundertprozentig zu schützen, natürlich unmöglich. Die israelische Armee sagt, Hamas trägt daran die Hauptverantwortung, trägt die Verantwortung insgesamt, auch weil sie eben sich hinter den Zivilisten verstecken. Aber es gibt natürlich weiter die Mahnungen, gerade auch aus den USA. US-Außenminister Blinken hat es gesagt, Vizepräsidentin Harris hat es unterstrichen, dass man sich von Israel mehr erhofft zum Schutz der Zivilisten.
Versorgungslage der Menschen im Gazastreifen, wie sieht die aus?
Die kann man festmachen an ein paar Dutzend LKWs pro Tag, die jetzt zumindest nach dem Ende der Feuerpause so ungefähr täglich durchkamen von Ägypten mit Hilfslieferungen. Das ist natürlich in keinster Weise ausreichend, um 2,2 Millionen Menschen auch nur annähernd irgendwie zu versorgen. Die humanitäre Situation wird schlimmer. Wir kennen all die Warnungen der Vereinten Nationen, der Weltgesundheitsorganisation, die zum Beispiel sagt, da drohen jetzt tödliche Seuchen auszubrechen. Und Ähnliches. Und wenn man hört, wie es den Menschen da so geht, was man mitbekommt überhaupt, die wenigen Meldungen, die einen erreichen, dann ist das eben einfach pure Verzweiflung, weil sie nicht mehr wissen, wohin.
Was macht die Funktionalität der Infrastruktur im Süden des Gazastreifens? Stichwort Krankenhäuser.
Also schon vorher war ja die Infrastruktur, auch gerade die medizinische, im gesamten Gazastreifen jetzt keine besonders gute. Das war auch vorher schon Dritte Welt und ein Elendsgebiet. Und die Kliniken sind natürlich, ähnlich wie wir das vorher auch schon im Norden gesehen haben, kaum noch in der Lage zu arbeiten. Und Hilfsgüter erreichen sie eben auch nicht in dem Ausmaß, in dem das nötig wäre.
Mhm. Kritik an Benjamin Netanyahu, die ist immer größer geworden in den vergangenen Tagen, in den vergangenen Wochen. Wird der Druck weiter zunehmen?
Ich denke schon, dass der Druck weiter zunehmen wird mit Blick auf das Schicksal der noch mehr als 130 verbliebenen Geiseln im Gazastreifen. Die Angehörigen sind tief enttäuscht. Sie hatten sich erhofft, dass es vielleicht eine größere Vereinbarung über die Freilassung aller Geiseln geben könnte. Das ist nun gescheitert. Dementsprechend verzweifelt sind die Menschen. Da ist ein Druck, der sich durchaus aufbaut auf die Regierung. Der war aber vorher schon sehr, sehr hoch. Was momentan nicht stattfindet, weil das Land im Krieg ist und weil Geiseln im Gazastreifen sind, was nicht stattfindet, ist die Debatte über die Verantwortung für den 7. Oktober. Viele geben hier dem Regierungschef einen massiven Anteil an der Verantwortung dafür, dass das passieren konnte. Aber darüber redet das Land gerade nicht. Momentan gibt es andere Prioritäten.